Jede sei dem Buddha, jede sei dem Dharma, jede sei der Sangha. Ja, es gibt einen Ausdruck in unserer Tradition, der auf Englisch besagt, the mind that seeks the way. Und das klingt sehr einfach eigentlich. Aber es ist etwas sehr, sehr tiefgründiges und ein wahres Juwel. Es ist das in uns, das Herz, das sich nach dem wahren Weg sehnt, das den Dharma sucht, das sich dem Dharma anschließt, das Buddha im Herzen sucht, das im Einklang mit unserem wahren Leben, mit unserem Sein, mit unserem wahren Sein leben möchte und handeln möchte. Also ihr seht da schon, dass es ja um eigentlich so ziemlich alles in der Spiritualität geht. Und dieses erwachte Herz, wenn ich es jetzt so nennen kann, ist, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, es ist das, was uns ursprünglich dazu brachte, diesen Weg zu beschreiten. Das, was uns ursprünglich dazu brachte, eben auf den Dharma-Weg, uns auf den Dharma-Weg zu machen. Und es ist das auch, was heute uns immer wieder dazu bringt, uns immer und immer wieder zu bemühen, im Einklang mit diesem Weg zu sein, zu bemühen, in Einklang mit Buddha in unserem Herzen zu sein, in Einklang mit den Tugendregeln zu handeln. Also ist das, was dahinter steht, hinter diesem Bemühen, ist das ganz fundamentale, ursprüngliche, das in uns irgendwann mal erwacht ist, das sich nicht zufrieden gibt, ein halbes Leben zu führen, wenn ich jetzt das so ausdrücken kann. Also wie ihr seht, es ist etwas sehr Tiefgründiges. Und heute möchte ich eigentlich über zwei Aspekte, ist vielleicht nicht das richtige Wort, über zwei für mich eigentlich Hauptbestandteile dieses erwachten Herzens kurz sprechen. Der erste dieser Faktoren ist die, man hört im Hintergrund etwas, jemand hat im Hintergrund, genau. Also, Der erste will ich mal so umschreiben jetzt, den ersten dieser Faktoren, dass wir uns eben bewusst sind, dass wir Hilfe brauchen, dass wir uns nicht nur auf den ich-bezogenen Geist stützen können, dass wir wirklich Hilfe brauchen, dass wir die Führung Buddhas brauchen, die Hilfe Buddhas, die Führung Buddhas in unserem Herzen. Und in Zusammenhang mit dem steht oft die Tatsache, dass wir erkannt haben in der Vergangenheit und sicher auch in der Gegenwart, immer wieder erkennen, dass wenn wir uns nur auf unsere Tendenzen, Prägungen und ja, ich-bezogenen Bestrebungen stützen in unserem Leben, dass einfach immer wieder Leid entsteht. Und das zu erkennen, also ich umschreibe es jetzt wieder, zu erkennen, dass nur uns auf das Ich beziehend, dass immer wieder Leid entsteht, was uns dann dazu führt, eben Zuflucht zu nehmen, die wahre Zuflucht zu suchen. Das wird manchmal als das erste große Erwachen des Herzens bezeichnet. Auf jeden Fall ist das so in unserer Tradition, aber wahrscheinlich nicht nur in unserer Tradition. Und dass wir Hilfe brauchen, um eben zu finden, wie wir das tun können im Leben, was gut ist, was nicht Leid schafft, was gut ist für andere auch, was übrigens vollkommen im Zentrum der Spiritualität ist und nicht nur im Buddhismus, eben dieses Bemühen, das Gute zu finden, damit wir das tun, was hilfreich ist für uns und andere und das vermeiden, was Leid schafft. Das ist im Zentrum der Spiritualität, würde ich sagen, ganz im Allgemeinen. Das ist ja nicht nur so im Buddhismus oder in unserer Tradition. Aber eben, dass wir diese Hilfe brauchen von der Quelle, von einer viel tieferen Ebene als unser ich-bezogener Geist, und dass eben Leid entsteht, wenn wir nur von der Ich-Bezogenheit her das Leben angehen, das erkennen wir sicher jetzt, wenn wir genau hinschauen. Aber ich kann es von mir selber sagen, bevor ich diesen Weg einnahm, bevor ich Mönch wurde, das war einer der Faktoren, ganz wichtigen, denke ich, nicht der einzige, aber einer der Faktoren, der mich dazu brachte, Mönch zu werden oder diesen Dharma-Weg zu beschreiten, nämlich das Erkennen, eben was ich gerade jetzt gesagt habe. Und damals drückte es sich so aus, dass ich einfach irgendwie erkannte, dass ich immer wieder Leid geschaffen habe für mich und für andere nicht auf eine grobe, nicht für auf eine dramatische Weise, aber dass es doch immer wieder geschah und ich konnte einfach nicht verstehen, weil das war es ja überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte ja das Gute tun, aber es geschah einfach immer wieder. Und das war schon etwas, was eben ein wichtiger Faktor, der mich auf diesen Weg brachte. Nicht der einzige, es waren auch etliche andere Faktoren, wie viel klarere Bewusstwerden von Vergänglichkeit vom Leben, weil Menschen um mich herum, die mir nahe waren, krank wurden und starben und so weiter. Und dann eben dieses ganz dann grundlegende Sehnen des Herzens nach dem wahren Sinn meines Lebens, wenn ich das jetzt so beschreiben kann. Damals hätte ich es gar nicht so eigentlich ausgedrückt oder empfunden, aber es war schon das, nach dem wahren Sein meines Lebens. Und wie gesagt, das war damals und heutzutage, dass wenn wir uns üben und immer wieder üben, uns immer wieder bemühen, dann wird das verfeinert, wenn ich das so sagen kann, die Erkenntnis, wie es geschieht, dass wir Leidenschaften schaffen und die Erkenntnis, wie wir Gutes tun können. Beides parallel vertieft sich, wird viel stabiler, viel konstanter und eben viel mehr im Detail. Und um ein kleines Beispiel zu brauchen, bei uns hatte jemand irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit angefragt, zu uns zu kommen und hier zu leben. Dieses Beispiel brauche ich dann später im zweiten Teil. Das passt besser dort, würde hier auch okay passen, aber... Aber wir könnten jede Menge Beispiele brauchen, wie sich unser Wissen um das, was Leidenschaft und das, was gut ist, wie sich das verfeinert, vertieft. Zum Beispiel mag es sein, dass früher wir innere Reaktionen als total normal angesehen hätten und nicht nur die Reaktionen, aber wie wir dann auf die Reaktionen selber reagiert haben und was wir mit ihnen gemacht haben. Zum Beispiel, wenn wir, das Beispiel brauche ich ja immer wieder, weil es so ein klassisches ist, wenn wir Entrüstung empfinden über etwas, das jemand getan hat. Und vielleicht früher war es total normal, dass wir einfach dieser Entrüstung freien Lauf gelassen haben. Und das ging dann weiter, es ging in unsere Gedanken, aber dann auch in unsere Worte, in unsere Taten vielleicht. Und dass wir heutzutage eben nachdem wir uns immer und immer wieder geübt haben, einfach ja, viel schneller, wir mögen uns ja noch verfangen in dem, was die Entrüstung in uns hochbringt, aber dass wir sehr viel schneller erkennen, dass wir dem einfach nicht freien Lauf lassen können, dass wir viel schneller denn die Sicht nach innen wenden, und weil darum geht es ja, dass wir in unser Herz schauen und nicht nach außen schauen, nicht nach außen, was ja, in die Bilder hinein, die sich formiert haben, aufgrund dessen, was jemand getan hat, aber dass wir das umdrehen und nach innen schauen. Und da können wir dann natürlich viel schneller auch das eben dem nicht nachgehen, was nach den entrüsteten Gefühlen kommt, also die Gedanken und die Bilder und so weiter, dass wir die einfach sein lassen. Und das ist nur ein Beispiel. Man kann da jede Menge Beispiele brauchen, eben wie sich das vertieft und verfeinert und wie wir viel schneller auf eine gute Weise auf eine richtige Weise auf das reagieren, was in uns hochsteigt als Reaktion auf das, was auf uns zukommt oder auf das, was wir durch die Sinne erkennen im Dasein. Und all das hat natürlich ganz direkt mit den Tugendregeln zu tun. Jedes Mal, wenn ich das Wort Tugendregeln ausspreche, denke ich, dass das eigentlich nicht so ein gutes Wort ist, weil es geht ja hier nicht um Regeln. Es geht nicht um etwas, das irgend Menschen oder jemand aufgestellt hat. Was wir mit den Tugendregeln meinen, ist das, was in Einklang ist mit unserer wahren Natur. Das Handeln, das in Einklang ist mit unserem wahren Wesen, und das Tun, das eben nicht im Einklang ist mit dem. Das meinen wir mit den Tugendregeln, nicht irgendwelche Regeln. Aber wie gesagt, all das hat mit dem zu tun, was wir die Tugendregeln nennen. Und unter anderem eben, wie kann ich das tun, was nicht noch mehr Leid erzeugt? Wie kann ich das tun, was gut ist? Wie kann ich das tun, was anderen auch hilft, was gut ist für andere? Das sind die drei reinen Tugendregeln. Und dann, wie ihr alle wisst, gibt es dann die 10 Tugendregeln und so weiter. Ja. Und hoffentlich eben macht das Sinn, diese diese ganz fundamentale, ich weiß auch nicht, welches Wort ich da brauchen sollte, Faktor oder Bestandteil des erwachten Herzens, nämlich Hilfe suchen, Zuflucht nehmen, um zu finden, was, um herauszufinden, wie wir das tun können, was gut ist in unserem Leben, in unseren Handlungen, und das vermeiden können, was noch mehr Leid schafft. Und wie gesagt, das ist ja ganz, ganz im Kern, ganz im Herz von dem, was ein spiritueller Weg ist. Also, und dass wir eben Zuflucht nehmen, uns und die Zuflucht, wie wir alle wissen, es geht um 3, Buddha, Dharma und Sangha, aber da will ich jetzt nicht unterteilen und mehr darüber sprechen. Im Kern ist es wirklich Zuflucht zur Buddha-Natur. Und das umfängt dann eigentlich alle drei Zufluchten. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht weiter da hineingehen. Das ist also die erste Hälfte, von der ich hier sprechen möchte. Und die zweite Hälfte oder die zweite Schicht dieses erwachten Herzens, man könnte es natürlich auch ganz anders einteilen und von viel mehr Faktoren sprechen, ganz klar. Aber heute Morgen möchte ich einfach diese zwei Aspekte diese zwei Grundlagen, über die sprechen. Also die, über die erste habe ich jetzt gesprochen. Die zweite für mich ist dass wir dieses Bemühen, von dem ich jetzt gerade bis jetzt gesprochen habe, dass wir das nicht nur für uns selber tun. Also wir tun das nicht, wir bemühen uns nicht nur um einfach so, wie soll ich sagen, unsere Spiritualität zu perfektionieren oder irgendwo hinzukommen oder perfekte Wesen zu werden oder vollen Frieden zu finden, das ist alles sehr gut. Aber wir tun das auch für alle Wesen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das hängt direkt mit Bodhicitta zusammen, was Bodhicitta genannt wird. Also das erwachte Herz, das sich bemüht zum Wohl aller Wesen, das sich übt zum Wohl aller Wesen. Und irgendwie hängt das für mich ganz direkt auch zusammen mit der Erkenntnis, dass wir selber eigentlich nicht so getrennt sind von anderen, von allen anderen Wesen, wie wir es normalerweise denken oder empfinden, dass es eigentlich nicht ganz so ist. Und auch, dass wir im Anschluss an das, was ich gerade gesagt habe, dass wir nicht so getrennt sind vom Leid des ganzen Daseins, vom Leid anderer Wesen, wie wir das vielleicht denken oder empfinden. Dem ist nicht so. Und es kann sein, dass wir das manchmal auf ganz prägnante Weise erfahren, auch in der Meditation vielleicht, aber nicht unbedingt und nicht auf spektakuläre Weise, aber doch auf ganz klare Weise, dass dem nicht so ist, dass diese Trennung eben eigentlich nicht so ist, wie wir es normalerweise empfinden. Eben diese Trennung von ich, meinem Leben und dem Leid anderer Wesen, dem Leid, das im Dasein da ist. Und ja, vielleicht kann ich dann dazu noch ein paar Worte von mir, ja, vielleicht schon jetzt eigentlich, auch hier, bevor ich Mönch wurde, das war sicher auch ein wichtiger Faktor für mich, warum ich diesen Weg einschlug, weil ich hatte mich ja schon, ich fand damals als junger Mann Erfüllung in meinem, was ich in meinen Aktivitäten, in meinen Beziehungen. Und das war ja gut, nicht, dass das nicht hilfreich ist, das ist ja sehr gut. Aber irgendwie wurde mir auch immer wieder bewusst, dass ja, dass das nicht genügte. Es wurde mir bewusst, wenn das hätte ich damals natürlich nicht so ausdrücken können, dass es aber in meinem Leben um viel, viel, viel mehr geht, als nur Erfüllung für mich selber zu finden. Und vor allem, dass ich mich nicht abschotten durfte vom Leid anderer Menschen. Und nicht, dass ich das bewusst gemacht hätte, das hätte ich nicht bewusst gemacht, mich abschotten. Aber ich kann mich erinnern, wie ich mal einmal in einem Bus war Und eben gerade in dieser Zeit, wo ich eigentlich vor allem in meiner, ja, auch in meiner Aktivität damals, und ich will es da nicht reingehen, was das war, von morgens bis abends große Erfüllung fand. Und ich kann mich erinnern, einmal war ich in einem Bus, und wo mir einfach auf einmal bewusst wurde, dass, ja, ich kann es jetzt nicht, ich will es nicht über überstark ausdrucken, aber es wurde mir ganz klar bewusst, dass da war all dieses Leid da um mich herum und dass ich da nicht eine kleine Insel für mich, das wollte ich ja nicht, aber dennoch, es geschah bis zu einem gewissen Grad, eine kleine Insel für mich machen konnte und einfach dort Erfüllung suchen, dass ich wirklich eben, um jetzt zurückzukommen, was ich vorher sagte, dass diese Trennung mit dem Leid, das um mich herum war, diese Trennung war sehr provisorisch, ist sehr provisorisch, ist eigentlich nicht reell da, wie schon damals, wie ich sie empfunden, vielleicht normalerweise empfunden hätte. Und das wurde mir auf einmal in diesem Bus bewusst ein bisschen mehr. Und übrigens, ja, und da werde ich jetzt ein bisschen persönlich, für mich, und vielleicht ist das ja auch ganz normal, war das Leid von Menschen, die mir sehr nahe waren, die mir sehr nahe sind, war immer ein großer Katalysator für mich. Und wie gesagt, das ist ja vielleicht völlig normal. Und bei den Menschen, bei allen Menschen wahrscheinlich so, dass das einer der größten Katalysatoren sind, sie weiter zu pushen, so ein bisschen für das, was sie, wofür sie sich engagieren im Leben. Und jetzt werde ich weiß nicht, ob das Sinn macht hier, aber ich werde es einfach mal erwähnen. Ich kann, soweit ich zurückdenke in meinem Leben, war das so. Ich könnte euch viele, viele Beispiele, viel dramatischere Beispiele später dann erzählen, was will ich heute nicht machen, als ich ein junger Mann war, wie das für mich eben ein Katalysator war, der Leid der Menschen, die mir nahe waren. Aber es war, gerade in letzter Zeit ist mir eine Erinnerung gekommen, als kleiner Bub, wo ich mal, ich erzähle es jetzt einfach mal, diese Geschichte, wo ich mal mit meiner Mama in einen Zirkus ging. Und schon das war sehr ungewöhnlich, weil normalerweise wäre mein Papa mitgekommen, aber irgendwie war er verhindert damals. Und wir saßen da und da kamen die Elefanten und weiß ich nicht mehr, die Pferde, die rund und rund gingen und ja, ich hab da wahrscheinlich gestaunt und voller Verwunderung und so. Und dann kamen die Clowns auf die Szene. Ich habe Clowns schon immer gern gehabt. Und ich fand das wunderbar, den Unsinn, den sie da anstellten auf der Bühne. Und jetzt komme ich zum Punkt. Auf einmal hörte ich meine Mama richtig laut lachen. Und ich schaute sie an, weil das war so selten, dass ich meine arme Mama, die ist immer, ich will da nicht in ihr Leid hineingehen, aber die immer ziemlich gelitten hat. Es war so selten, dass ich sie so frei lachen hörte. Ganz selten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe die Clowns total vergessen. Das, was mir Vergnügen eigentlich große Freude brachte. Ich habe sie nur noch angeschaut. Sie hat es wahrscheinlich überhaupt gar nicht gemerkt. Aber ich war so, meine Güte, das kann auch so sein. Das könnte auch so sein in ihrem Leben, dass sie Freude hat. Und da war wirklich, ich kann mich jetzt nicht mehr an die kleinsten Details erinnern, aber da war wirklich ein tiefgründiger Impuls in mir, innerer Impuls. Ah, ich wünsche mir so, dass meine Mama inneren Frieden finden könnte. Und ich wünsche mir so, dass ich helfen könnte. Und ja, gut, das war jetzt ein ganz kleines Beispiel als kleiner Bub. Und wie gesagt, ich könnte euch viele andere Beispiele erzählen, wie das immer ein Katalysator war für mich. Und dann sehe ich natürlich auch Zeiten, wo ich, meine Güte, ich wünsch mir so, dass ich mich damals eben nicht in meine, was ich vorher erwähnt hatte, in meine eigene Welt der Erfüllung hineingegeben hätte, aber ein bisschen mehr als, weiß nicht, zum Beispiel mein Bruder, als er mit Drogen angefangen hat und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich mich da hineingegeben hätte auch. Das sind ganz konkrete, einfache Beispiele, aber es ist jedes Mal wie ein kleiner Fingerzeig, ein kleines Erwachen von unserer bisschen geschlossenen Welt. Ist eigentlich nicht geschlossen, ist ja nicht, dass wir uns verschließen möchten, ist es überhaupt nicht. Aber es ist schon wichtig, dass wir immer mehr auch sensibilisiert werden. Ist ja eben das Leid, das da ist. Und natürlich geht es dann nicht nur um das Leid der Menschen, die uns nahe stehen. Das geht weiter und weiter, dass wir das Verdienst von dem, worum wir uns bemühen in der Spiritualität, eben allen Wesen und Wesen, die leiden, wie wir leiden, aber Wesen, die viel, viel tieferes Leiden erleiden müssen, als wir es tun, dass wir es, das Verdienst davon weitergeben, dass wir unser Herz mehr und mehr öffnen. Und das, ja, mit Bodhicitta, mit den Bodhisattva-Gelübden zu tun. Und ich will hier auch betonen, dass Bodhicitta ist etwas, was von unserer wahren Natur herkommt. Es ist nicht etwas, was wir ja irgendwie erzeugen, oder es ist wirklich ein Ausdruck unseres wahren Wesens, wenn wir uns öffnen, wenn wir unsere Ich-Bezogenheit aufweichen lassen, sie hingeben immer wieder, dass wir dem erlauben, was von unserer wahren Natur her entsteht, sich zeigen kann mehr und mehr in unserem Herzen. Und darum geht es ja. Und ja, darum meditieren wir. Ja, nicht nur, man kann nicht sagen, das ist der Grund, warum wir meditieren, das wäre falsch, das so zu sagen. Aber ja, schon auch diese, dass uns das dafür öffnet, immer wieder auf kleine Weise uns dafür öffnet und die Grundlage dafür gibt. Das, was wir finden in der Meditation, gibt uns die Grundlage, damit sich das zeigen kann, damit das mehr und mehr hineinfindet, auch dann in unsere Handlungen, damit wir unsere Handlungen so ausrichten können, dass sie das beinhalten eben. Und das geht wirklich ins kleinste Detail hinein dann auch. Und da kommt jetzt, vielleicht sage ich eben jetzt das Beispiel, das ich schon vorher angefangen hatte, nämlich, dass sich irgendwann mal jemand gemeldet hatte bei uns, der hierher kommen wollte und hier leben wollte mit uns. Und der ganz, ganz lang beschrieben hat, was die Person im Leben gemacht hat. Dass diese Person ja ein sehr aufrichtiges Ersuchen, aber wo ganz, ganz deutlich war, dass das können wir nicht hier, also die Grundlage, wo diese Person, wo sie die Grundlage, mit der sie hier sein wollte, war total unmöglich für uns. Das war einfach, das ist nicht, das geht nicht in unserem, was wir hier haben, konnten wir gar nicht anbieten. Und dann habe ich einfach, so gut ich konnte, der Person zurückgeschrieben und habe erklärt, was ja ganz offensichtlich war, dass wir eigentlich nicht aufgebaut sind, um das möglich zu machen. Und habe ihr von Herzen auch das Beste gewünscht. Und was mir aufgefallen ist, ja, als ich den Brief las, dieser Person, und als ich dann antwortete, ja, dass ich erkannte, dass das viel auch Leid da war bei dieser Person und Verwirrung, ziemlich große Verwirrung da war in ihr. Und da hatte ich wirklich Empathie dafür. Jetzt, an dem Abend oder am folgenden Abend ging ich hoch zur Meditation, und da war etwas ganz Interessantes, und es klingt immer so spektakulär, war es überhaupt nicht, war keine große Geschichte, aber dennoch sehr irgendwie prägnant für mich, dass auf einmal etwas in mir erkannte, dass ich die Person, als ich antwortete und so, dass ich so, ja, natürlich als völlig getrennt von mir, da bin ich und antworte auf diese Person und sie ist da. Jetzt, das ist ein bisschen banal beschrieben, aber eben als, das ist völlig getrennt von mir. Es ist nicht, dass ich das denke, es ist ganz natürlich, so empfinden wir normalerweise. Und natürlich ist diese Person, ist wie sie ist und ich bin, wie ich bin, und selbstverständlich von diesem Niveau her. Nur kam mir dann eine kleine Erkenntnis, dass dem nicht ganz so ist. Und das ist sehr, sehr schwierig in Worte zu fassen. Eben in diesem, gerade in diesem Fall, das war ja nur ein kleines Beispiel, aber es kam mir auf einmal auf ganz leise Weise eine innere Erkenntnis, dass eigentlich dass diese Trennung, wie wir sie ja normalerweise empfinden, dass die, es ist eben so schwierig in Worte zu fassen, viel provisorischer ist. Und ich kann auch gar nicht klarere Worte dafür brauchen. Wenn ich jetzt sagen würde, dass der Übergang so zwischen mir und der Person viel flüssiger ist oder provisorisch, das ist dann auch nicht ganz richtig, aber dass diese Trennung viel provisorischer ist als normalerweise, als eben in diesem Beispiel, als ich das empfunden hatte. Und was dann das bewirkt, ist schon auch interessant, weil einfach auch hier nichts dramatischer, aber dass ich dann auf einmal, wie kann ich, das ist auch eben sehr schwierig, das zu auszudrücken, aber dass ich viel mehr einfach voll hier war. Hier war und mit dem, was die Person uns gesagt hatte und einfach nicht weniger getrennt als vorher. Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. Und ich brauche immer wieder das Wort, unser Modus vivendi, unser derzeitiges Format, wie wir denken, empfinden, wahrnehmen, ist einfach so, wie es ist. Und es hat auch seine guten Gründe und so weiter. Aber eben dieses Modus vivendi oder dieses Format unserer Wahrnehmung, was unsere Wahrnehmung ist, vertieft sich wirklich auch und öffnet sich, wird weiter mit der Zeit. Und das ist etwas Wunderbares. Und wie ich vorher schon sagte, manchmal kommt wirklich auf eine klarere Weise auch dann, ich habe schon mal in einem anderen Vortrag erwähnt, das kommt von einem spezifischen buddhistischen Text her, aber man kann es in allen verschiedenen Sutras auch erkennen, diese Wahrheit. Zum Beispiel im Avatamsaka Sutra habe ich es in letzter Zeit immer wieder gesehen auch. Das ist eben diese Wahrheit, dass die besagt, und ich sage es jetzt in meinen Worten, wir haben es allen Wesen zu verdanken, dass Mitgefühl in uns entsteht. Wir haben es allen Wesen zu verdanken, dass Mitgefühl in uns entsteht. Und dank dieses Mitgefühls entsteht Bodhicitta. Und Bodhicitta ist das Juwel dieses Daseins. Also, in unserem Innenleben meine ich jetzt. Aber wir haben es allen Wesen zu verdanken, und das klingt sehr dramatisch, aber manchmal wird uns das schon ganz deutlich vor Augen geführt. Und das bringt natürlich, das weicht unsere Grenzen schon auf. Es bricht unsere Grenzen, unsere inneren Grenzen, ein bisschen bricht sie auf. Und es bringt Dankbarkeit, Dankbarkeit für alle Wesen. Und Dankbarkeit für unser Leben, Dankbarkeit für unser wahres Leben, für Dankbarkeit für die Buddha-Natur, Dankbarkeit für das, was uns gegeben wird. Und der Wunsch, eben der große Herzenswunsch, dass wir das Verdienst von allem, was wir bekommen, im Leben, das Verdienst unseres Bemühens weitergeben. Einfach, dass wir das teilen. Ehre sei allen Buddhas in allen Welten. Ehre sei allen Bodhisattvas in allen Welten. Ehre sei der Schrift der großen Weisheit.